Deutschlandfunk, Information und Musik.
150 Jahre lang hat man das hier in Deutschland nicht gehört. Seit 2000 ist er zurück. Der Wolf. Seither ist das Raubtier ein Streitthema, mit dem in Flächenländern gerne auch mal Wahlen bestritten werden. Umweltschutzorganisationen freuen sich über seine Rückkehr. Der Deutsche Bauernverband und der Deutsche Jagdverband fordern eine umfassende Abschussgenehmigung, etwa um Weidevieh zu schützen. Diese Woche hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke gemeinsam eine Dialogreihe Wolf eröffnet. Ziel sei eine Versachlichung der Diskussion, die in den letzten Jahren sehr emotional geführt worden sei. Der Wolf in Deutschland also ein Politikum, das unter anderem Aufschluss über unsere Beziehungen zu nichtmenschlichen Tieren geben kann. Bernd Ludwig ist Professor für politische Theorie und Philosophie am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Wir haben vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn als erstes gefragt, welches Verhältnis vom Mensch zum Tier in diesem Konflikt um die Abschussgenehmigung zum Ausdruck kommt.
Die Wahrnehmung des Wolfs ist natürlich, je nachdem wer jetzt das Verhältnis betrachtet, entweder zum Beispiel eines Landwirts, der das Tier als Bedrohung etwa für seine Herden betrachtet. Oder es ist zum Beispiel die Wahrnehmung von Ökologen, die das Tier als jemanden, der neu in einen Lebensraum eindringt und diesen Lebensraum dadurch verändert, wahrnimmt. Man kann natürlich auch die Frage stellen, ob da Individuen kommen, die uns mit unserer moralischen Verantwortung konfrontieren, denen wir etwas schulden. Und das ist diese dritte Perspektive, für die ich mich zuständig fühle, als jemand, der aus einer Perspektive, sagen wir, der politischen Moral auf das Verhältnis zu Tieren schaut.
Ja, wenn wir das mal tun, da sind unsere Tierschutzgesetze, die gehen von einem Minimalkonsens aus, nämlich, dass Tieren kein unnötiges Leid zugefügt werden darf. Aber woran bemisst sich, was notwendig und was unnötig ist? Die Schafe, die wir vorgeben, vor dem Wolf zu schützen, die züchten wir ja auch, um sie später dann selbst zu verzehren oder sie ihrer Wolle wegen auszubeuten. Von Massentierhaltung ganz zu schweigen. Was denken Sie, woran bemisst sich das, was notwendig ist?
Ja, das ist ganz interessant, nicht? Denn der Skandalon kann dann ja nicht sein, dass die Tiere gewaltsam zu Tode kommen, sondern sie werden eben für bestimmte wirtschaftliche Zwecke von Menschen gehalten und müssen dafür dann später auch ihr Leben lassen. Und deswegen soll sie nicht der Wolf reißen. Generell kann man sagen,
also ein Konkurrenzverhältnis, das wir zum Wolf haben.
Ja, durch diesen wirtschaftlichen Verwertungszweck ergibt sich ein Konkurrenzverhältnis, wenn denn die Wölfe zum Beispiel für Herden zur Bedrohung werden können. Genau. Und jetzt ist für die Frage, was als vernünftiger Grund gilt, um Tiere zu töten oder Tiere zu verletzen, entscheidend dieses wirtschaftliche Interesse, das als legitim vorausgesetzt ist. Und relativ zu diesem wirtschaftlichen Interesse der Tiernutzung, zum Beispiel zum Zweck der Gewinnung von Lebensmitteln oder auch von Wolle, gelten dann eben bestimmte Eingriffe in tierliche Interessen als nicht mehr zu rechtfertigen, weil sie zum Beispiel exzessiv sind, weil die Leidzufügung nicht notwendig ist, um den wirtschaftlichen Zweck zu erreichen und so weiter. Und das schließt dann das geltende Tierschutzgesetz aus. Es will also sozusagen tierliches Leiden minimieren, nachdem schon feststeht, dass viele Tiere nur zu dem Zweck auf der Welt sind, uns ihre Produkte zu geben und letztlich sich selbst.
Dahinter steckt ein großer philosophischer Unterbau, nämlich mit dieser Leidensfähigkeit, die da ja in das Tierschutzgesetz festgeschrieben ist, da gestehen wir Tieren Gefühle zu. Tiere können aber auch intelligent sein. Krähen etwa sind in der Lage, Werkzeuge selbst herzustellen und zu verwenden. Rein genetisch betrachtet sind uns die Schimpansen ähnlicher, als sie es beispielsweise den Gorillas im Käfig nebenan sind. Worin unterscheiden wir uns Ihrer Ansicht nach letzten Endes vom Tier?
Also wir unterscheiden uns natürlich in vielen Hinsichten von allen anderen Tieren, so wie sich ja andere Tiere auch untereinander in vielen Hinsichten unterscheiden. Lange hat man, glaube ich, nach der einen großen Differenz gesucht und dann den Menschen zum Beispiel als das rationale Tier, als das Tier, das lachen und weinen kann oder als das werkzeuggebrauchende Tier definiert.
Oder und als von, das, was nach den anderen Tieren erschaffen wurde, ja.
Naja gut, die Evolution geht ja weiter. Ne? Ja. Also wenn man jetzt eine evolutionsbiologische Sicht nimmt, da ist da ja kein Ende absehbar. Aber diese Frage nach der einen großen Mensch-Tier-Differenz, die erweist sich im Lichte dessen, was wir heute erfahrungswissenschaftlich wissen, immer mehr als irreführend. Man würde heute sagen, In uns kommen sicherlich eine Vielzahl von Fähigkeiten in einzigartiger Ausprägung zum Tragen und die prägen nicht nur individuelle Menschen, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben organisieren. Und dabei ist eine Differenz, die mir sehr wichtig erscheint, weil ich ja auch eben Fragen der Moral behandle, dass wir in einzigartiger Weise, denke ich, dazu fähig sind, das, was wir denken, aber auch das, was wir tun, zu verantworten. Dass wir uns also auch dafür rechtfertigen müssen. Weil wir eine Fähigkeit haben, zum Beispiel mittels der Sprache uns mit anderen darüber auszutauschen, ob es gerechtfertigt sein kann, in einer bestimmten Art und Weise zu handeln. Also wir haben nicht nur Tendenzen zu handeln, Tendenzen etwas so und so zu sehen. Wir können uns auch fragen, sollten wir das so sehen oder sollten wir das tun? Und weil wir das können, haben wir eine normative Verantwortung. Und das ist nicht die eine Mensch-Tier-Differenz, aber es ist eine Differenz, die, glaube ich, für das moralische Nachdenken sehr wesentlich ist.
Wobei wir natürlich auch hier nicht wissen können, wir sehen ja, dass Tiere auch untereinander kommunizieren, komplexes Sozialverhalten haben, ob die nicht auch moralische Handlungen oder Normen haben, die sie leiten in ihren Entscheidungen. Da stößt doch auch die Bio- und Zoologie an ihre Grenzen, oder?
Ja, ich glaube, das sind zwei Fragen. Die eine ist, spielt so etwas wie zum Beispiel eine soziale Verhaltensnorm im Leben von Tieren eine bestimmte Rolle? Ja, also können Tiere bestimmte Normen im Umgang miteinander oder auch im Verhältnis zu Menschen verinnerlichen? Man kennt das im Verhältnis zu Hunden. Hunde verinnerlichen bestimmte Rollenerwartungen. Sie lernen, dass etwas Bestimmtes ihr Platz im Haushalt ist, dass es im Haushalt eine bestimmte Rangfolge gibt und so weiter. Und das kann dann durchaus für ihr Verhalten oder für ihr Handeln einen Unterschied machen. Ich glaube allerdings nicht, dass man deswegen auch sagen kann, Hunde könnten noch mal darüber nachdenken oder wie man auch sagt, darüber reflektieren, ob jetzt eine bestimmte Erwartung, die wir an sie haben, ob die gerechtfertigt ist oder nicht. Dann müssten sie in einen Streit über die rechtfertigenden Gründe eintreten können, die für oder gegen eine bestimmte Erwartung sprechen. Und das können wir, und ich bin da skeptisch, ob andere Tiere zu dieser Art von höherstufiger Stellungnahme zu Normen imstande sind.
Ich denke zum Beispiel an ein Primatenexperiment, bei dem einige Primaten auch Futter verweigert haben, weil das Futter unter ihnen ungerecht aufgeteilt wurde. Also wenn das Futter gleichmäßig aufgeteilt wird, dann essen sie es. Und wenn manche immer mehr kriegen, aus nicht nachvollziehbaren Gründen, dann verweigern sie das Futter.
Gut, das ist jetzt ein Experiment, bei dem man immer noch streitet. Zeigt sich daran sowas wie ein Gerechtigkeitsempfinden, zum Beispiel bei Kapuzineraffen, an denen das, glaube ich, getestet wurde, oder ist es letztlich doch nur sowas wie Neid? Aber jetzt unabhängig von dieser Frage, also richtig ist sicher, auch unsere Moral baut auf Gefühlen auf. Und auch wir reagieren zunächst, wenn wir etwas zum Beispiel wahrnehmen, mit einer Emotion, die uns anzeigt, das empfinden wir als ungerecht, ja? Allerdings können wir dann immer noch den Schritt zurück machen und uns fragen, war die Reaktion jetzt angemessen? Ist die Situation wirklich als eine der Ungerechtigkeit richtig charakterisiert oder nicht? Und da würde ich weiterhin sagen, haben wir Spielräume der Stellungnahme, die die Grundlage dafür bilden, dass wir einander auch Vorwürfe machen können. Dass wir auch sagen können, du solltest das und das anders tun. Und dieser Unterschied zu anderen Tieren scheint mir weiterhin wesentlich zu sein.
Sehen Sie denn unter diesem Unterschied, unter der Voraussetzung dieses Unterschieds eine moralische Verpflichtung des Menschen, nicht menschliche Tiere in Entscheidungen, die sie betreffen, mit einzubeziehen?
Ja, ich würde schon sagen, also wenn Entscheidungen andere Tiere zum Beispiel betreffen, aber es können auch andere Menschen sein, zum Beispiel zukünftige Menschen, die jetzt noch gar nicht Stellung nehmen können zu dem, was wir ihnen zumuten, dann müssen wir, so gut wir es können, auch deren Perspektive einnehmen, um uns zu fragen, ob das, was wir hier vorhaben, wirklich allgemein akzeptabel ist. Das ist eine Anforderung der Moral, die wir an uns haben sollten. Das heißt, in diesem Sinne sollten alle Betroffenen, und das sind eben in der Regel auch viele Tiere, in unseren Überlegungen vertreten sein. Und wenn sie das nicht selbst sozusagen mit eigener Stimme sein können, dann müssen wir versuchen, diese Stimme auch für die Tiere zu sein. Aber das sollten wir eben nicht, indem wir einfach denken, okay, weil ich etwas falsch finde, ist es deswegen auch für das Tier falsch, sondern wir sollten schon versuchen, herauszufinden, ob es für das Tier etwas Schlechtes ist, wenn man es zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise behandelt oder hält.
An dieser Stelle frage ich mich, wie das funktionieren soll. Denn werden wir den Tieren überhaupt gerecht, wenn wir das so tun, in unserer Art und Weise Konflikte zu lösen? Die Tiere machen das ja ganz anders, als wir Menschen das tun.
Ja, wir können aber Tiere natürlich studieren und tun das ja auch. Wir können sie beobachten, wir können mit ihnen interagieren, also in eine Art Austausch eintreten, wo also unser Verhalten und ihr Verhalten aufeinander antworten, wie wir das etwa im Spiel mit Hausgefährten ja tun oder auch in Arbeitsbeziehungen mit bestimmten Tieren. Denken Sie etwa an die Führung eines blinden Hundes, der dann wiederum auch den Menschen führt, der ihm anvertraut ist. Und über solche Interaktionen und Beobachtungen können wir schon oft sehr gut begründete Vermutungen darüber gewinnen, was für ein Tier gut ist, was für ein Tier schlecht ist, was ein Tier bevorzugt, was ein Tier ablehnt und so weiter. Dass wir das nicht mit letzter Sicherheit tun können, ist kein grundlegender Einwand, denn das gilt für den zwischenmenschlichen Umgang genauso.
Ich habe nur einen Vorbehalt bei dieser Überlegung. Und zwar habe ich neulich einen Ökologen interviewt, der hat davon gesprochen, dass wir in einer Resonanzkrise leben. Was er damit meinte, war die zunehmende Entfremdung von unserer nichtmenschlichen Umwelt. Und die führe eben dazu, dass wir Arten ausrotten und das Ökosystem für uns selbst zerstören. Sieht man ja überall. Stichwort Klimakrise. Hm. Wie können wir denn diese Lücke schließen und, um mit Martha Nussbaum zu sprechen, das Unrecht, das wir Tieren antun, überwinden?
Also ein Aspekt ist sicherlich Bewusstmachung, also überhaupt deutlich zu machen, dass viele unserer Entscheidungen und Handlungen, die uns ja oft unschuldig vorkommen, ja, heute fahre ich Auto, morgen drehe ich die Heizung auf, dass die für viele verschiedene Lebewesen folgenreich sein können. Das ist sehr schwierig und es ist sicherlich auch etwas, was man nicht jeweils dem individuellen Verbraucher oder der individuellen Verbraucherin allein aufbürden darf, sondern hier geht es auch um politische Regelungen und Rahmenbedingungen. Aber dieser Schritt der Bewusstmachung der Folgen und Nebenfolgen von Entscheidungen, die wir uns oft einfach ganz selbstverständlich herausnehmen, das ist sicherlich ein erster wichtiger Schritt. Und in diesem Zusammenhang hielt ich es zum Beispiel auch für gut, wenn möglichst viele Tiere, die durch unsere Handlungen betroffen sind, uns auch in unseren Lebensverhältnissen begegnen können. Wir also Möglichkeiten haben, mit ihnen konfrontiert zu sein.
Zoofreikarten für alle.
Ein Zoo ist deswegen schwierig, weil da ja die Tiere durch Gefangenhaltung oft selber in einer sehr künstlichen Situation sind. Mhm. Und wir also gerade nicht oder nur sehr eingeschränkt lernen können, mit was für Arten von Tieren wir es etwa zu tun haben. Aber dass wir zum Beispiel Parkanlagen, Grünanlagen generell für Tiere noch freier zugänglich machen, auch ohne Maulkorb oder Leinenzwang. Oder dass für Stadtbewohner zum Beispiel die Tierökologie durch Führungen vermittelt wird. Es gibt solche Angebote, man kann sie und sollte sie ausbauen. Das scheinen mir Mittel und Wege zu sein, um dieses Bewusstsein zu wecken, mit wie vielen verschiedenartigen und staunenswerten Lebensformen wir eigentlich koexistieren, also zusammenleben.
Der Professor für politische Theorie und Philosophie Bernd Ladwig war das. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ich danke Ihnen.
Dankeschön.